Der Text für den heutigen dritten Advent steht im Epheserbrief, Kapitel 3, die Verse 14 bis 21 und ist überschrieben mit die Fürbitte des Apostels für die Gemeinde. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt im Himmel und auf Erden. Dass er euch Kraft gäbe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches ist die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe. Auch die Liebe Christi zu erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich tun kann über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wie wir am letzten Sonntag schon gehört haben, lässt Paulus die Epheser an seiner Einsicht über das Geheimnis Gottes teilhaben. Das Geheimnis Gottes, das für Außenstehende ein unerklärliches Mysterium ist, ist eigentlich eher eine verschlüsselte Botschaft, die man erst dann versteht, wenn man den Code dazu hat. Den Code dafür gibt uns Gott selbst. Unser Text ist ein weiteres Gebet innerhalb des Epheserbriefes. Es ist die Fürbitte des Apostels für die Menschen, dass Christus durch den Glauben in ihren Herzen wohne und sie in der Liebe eingewurzelt und gegründet sind. Ziel des Apostels ist es, die Menschen stark werden zu lassen, sodass sie sagen können, ich kann niedrig sein und kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut, beides satt zu sein und hungern, beides Überfluss haben und Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Dann können die Menschen erkennen, dass das geistliche Leben am Ende wichtiger ist als das äußere Wohlergehen. Eines meiner traurigsten Erlebnisse vor vielen Jahren war, als mir ein älterer Herr, der Vater eines guten Freundes, ein rechtschaffener Mann, dem man wirklich nichts nachsagen konnte, gestand, ich habe mein Leben verschwendet. Er kam erst im Rentenalter zum Glauben und zog mit Ende 60 diese Bilanz seines Lebens. Ich habe mein Leben verschwendet. Paulus wünscht uns, dass Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohnen soll. Das Herz ist der Lebensmittelpunkt des Menschen, nicht nur im medizinischen Sinn. Das Herz im biblischen Sinne meint nicht die Gefühle, sondern das Innerste, das Wesen der Person. Herz meint den Schritt des Verstandes, des Willens und der Gefühle. Das Herz ist praktisch die Kontrollzentrale des Menschseins und diese Kontrolle geben wir nicht gerne auf. Wenn Jesus in unseren Herzen wohnt, dann geben wir das Steuer aus der Hand. Das kann wehtun. Aber mit der Steuerübergabe lösen wir uns auch aus unserer Ich-Bezogenheit und damit können wir in der Liebe eingewurzelt und gegründet werden. Paulus benutzt hier zum einen einen Vergleich aus der Natur und einen weiteren aus der Technik. Wurzeln sind die stärkste Verbindung zwischen Pflanzen und dem Erdboden, die ich kenne. Der Versuch, einen popligen Beerenbusch auszureißen, kann einem die letzte Kraft abverlangen, geschweige denn von Bäumen, die den stärksten Stürmen standhalten. Die Gründung ist das konstruktive und die statische Ausbildung des Übergangs zwischen Bauwerk und Boden. Die wichtigste Aufgabe der Gründung ist es, Lasten aus dem Bauwerk aufzunehmen und an den Untergrund weiterzugeben, ohne dass die dadurch resultierende Kompression des Bodens zu Nachteilen für das Bauwerk oder die Umgebung führt. So beschreibt es Wikipedia. Mit anderen Worten, die Gründung macht ein Bauwerk stabil und sicher. Ich finde es bemerkenswert, dass Paulus davon spricht, in der Liebe eingewurzelt und gegründet zu sein, anstelle von leidenschaftlich oder gefühlvoll oder was man sonst noch landläufig der Liebe als Eigenschaft zuspricht. Auch Paulus Aussagen der Bibel zur Liebe, die eben nicht nur eine Gefühlsregung darstellt. Eine verwurzelte und gegründete Liebe kann mehr aushalten als die romantische Art, die oft zerbricht, wenn die Geigen am Himmel verstimmt sind. Wenn Christus sich in unserem Leben breit macht, dann öffnet er auch die Türen zum Nächsten und zum Fernsten. Diese Art Liebe macht uns erst fähig, die Feinde zu lieben, die zu segnen, die uns fluchen, denen wohlzutun, die uns hassen und für die zu bitten, die uns beleidigen und verfolgen. Das ist so schon schwer genug, aber anders geht es gar nicht. Als nächstes weist Paulus auf einen Stolperstein hin, der der Beziehung zu Gott unerwartet im Weg liegt. Die Erkenntnis Gottes. Steht halt hinter mir, die Erkenntnis. Wenn wir das hören, dann denken wir meist, das kann ja nichts Schlechtes sein. Es kann ja nicht schaden, Erkenntnis von Gott zu haben. Doch zur Zeit des Paulus bis in unsere Tage hinein gab und gibt es eine Strömung, die sich Gnosis oder moderner Gnostizismus nennt. Gnosis oder Gnostizismus bezeichnet als religionswissenschaftlicher Begriff verschiedene religiöse Lehren und Gruppierungen des 2. und 3. Jahrhunderts nach Christus, teils auch frühere Vorläufer. Sagt jetzt auch wieder Wikipedia. Ich habe mal versucht, diese Strömungen darzustellen, aber das wäre ein eigener Studiengang. Wikipedia schreibt weiter, die gnostischen Lehren zeigen eine gewisse Grundtendenz, eine oberste, über alle irdische Wirklichkeit schlechthin erhabene gute Gottheit, entfaltet in vielfachen Abstufungen und Ausströmungen. Die sichtbare Welt schuf ein Anfertiger, der auch den minderwertigen fleischlichen Menschen bildete, indem er das zur göttlichen Oberwelt gehörende Pneuma mit der bösen Materie vermischte. Die Erlösung des Menschen liegt in der Gnosis, das heißt in der Erkenntnis des kosmischen Geschicks und der Göttlichkeit des eigenen Selbst. Wenn man das jetzt nicht verstanden hat, dann vergesst es wieder, das ist jetzt so furchtbar wichtig, das ist also. Der Philosoph Erik Vögelin definiert 6 Merkmale der Gnosis, von denen ich nur die wichtigsten 2 aufzeige. Der Gnostiker glaubt, die erlösende Änderung der Welt könne durch die eigene Tat des Menschen erfolgen. Der Gnostiker glaubt sich im Besitz des Wissens um die Methode dieser Änderung, erstellt von diesem Standpunkt aus Rezepte zur Selbst- und Welterlösung und verkündigt prophetisch der Menschheit sein Erlösungswissen. Und das kommt uns doch alle heute auch irgendwie wieder bekannt vor, denn diese Haltung spiegelt quasi in vielerlei Weise den Zeitgeist wider. Die quasi Selbsterlösungstheorie versuchte auch schon in der Antike in die christlichen Gemeinden einzudringen und dem wollte Paulus entgegentreten, weil sie der Botschaft vom Kreuz widerspricht. Paulus betont, dass alle vom Menschen ausgehende religiöse und philosophische Erkenntnis die Tiefe Gottes nicht auszuloten vermag und jedes menschliche Verstehen übersteigt. Das ist eine Kröte, die für manchen Denker und für Verstandesmenschen nur schwer zu schlucken ist. Paulus verwendet hier 4 Dimensionen neben den uns bekannten 3 Länge, Breite und Höhe, auch den der Tiefe Gottes. Damit unterstreicht er die Universalität Gottes, die Grenzenlosigkeit seines Wesens und die Unerschöpflichkeit seines Tuns. Nur was Gott von sich selbst zu erkennen gibt, nur was er uns von sich offenbart, kann von Menschen erkannt werden. Die Liebe Gottes in Jesus Christus zu erkennen und zu erfahren, ist unvergleichlich mehr als alle theoretische Erkenntnis der Gnostiker. Und das ist dann auch der Code, der das Geheimnis Gottes entschlüsselt. Leute, ihr könnt alles über Fallschirmspringen lesen und studieren, technische Daten über verschiedene Schirmsysteme auswendig lernen und die Geschichte des Fallschirmsprungs inne zu haben. Jemanden, der tatsächlich gesprungen ist, braucht ihr gar nichts zu erzählen. Theologiestudenten haben mir bestätigt, dass man durch das Studium allein nicht zu Gott findet. Es ist eben keine Erkenntnissache, sondern eine Herzenssache. In seinem Gebet nimmt Paulus auch in die Gemeinschaft der Heiligen auf. Im evangelischen Verständnis ist der Heilige im Sinne der Reformation in erster Linie Zeuge für Gottes gnädige, freimachende Gegenwart. Und damit steht unser Leben in einem viel größeren Kontext, als unsere begrenzten und begrenzenden Sinne dies wahrnehmen können. Paulus erklärt, dass unser Gebetsleben weit größere Wirkung zeigt, als wir uns vorstellen können, weil Gott überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt. Deshalb wirkt unser Gebet weiter hinaus über die Grenzen unseres Dunstkreises, weiter hinaus über unser Gemeindehaus in diese Welt hinein. Gott hält sich nicht an unsere kleinen, vielleicht auch kleinlichen Gebete. Ich persönlich glaube als Beispiel, dass Gott die Mauer zwischen West- und Ostdeutschland geöffnet hat. Vielleicht hat irgendjemand nur dafür gebetet, dass er seine Verwandten auf der anderen Seite besuchen kann. Und vielleicht hat er nur ein Visum erwartet und dann ist die Mauer gefallen. Wer weiß das schon. Der Mann am Teich Bethesda wollte nur ins Wasser, wenn es sich bewegt. Aber Jesus hat ihn geheilt, sodass er wieder gehen konnte, ohne nass zu werden. Gott erhört alle unsere Gebete. Dann prüft er sie und macht das Beste daraus, was das Beste für den Beter, sein Gebetsziel und die Umwelt ist. Und daher sieht es manchmal auch so aus, als würde er die Gebete nicht erhören. Der Apostel Jakobus sagt, ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr in übler Absicht bittet, nämlich damit ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt. Was Jakobus sagt, nicht harsch, aber manchmal wissen wir wirklich nicht so recht, wofür wir eigentlich beten. Jesus erklärt uns die Gebetserhörung. Bittet, so wird euch gebeten. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wer ist unter euch Menschen, der seinem Sohn, wenn er ihn bittet um ein Brot, einen Stein gibt, oder wenn er ihn bittet um einen Fisch, eine Schlange biete. Wenn ihr nun, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten? Manchmal bitten wir Gott im Gebet um etwas, was wir für Brot oder Fisch halten, aber in Wirklichkeit ist es schädlich für uns. Dann wird uns Gott dieses Gebet nicht oder nicht so erfüllen, wie wir es erwarten. Das heißt aber deshalb nicht, dass wir unsere Gebete vorher auf politische Korrektheit, den richtigen Terminus oder sonst was prüfen müssen. Wir können und sollen frei heraus reden, klagen, weinen, jubeln. Wir sind seine Kinder, keine Bittsteller. Gott lässt uns an seiner Größe teilhaben, an seinem Reich, und das geht nur zu seinen Bedingungen, weil er überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt. Paulus schließt sein Fürbittegebet mit Lobpreis und Dank an Gott und lehrt uns damit, dass unsere Antwort auf Gottes Tun nur in Lob und Anbetung bestehen kann, weil sein Wesen und Handeln höher ist als alles Denken der Menschen. Amen.